Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Stammtisch. Ich stoße an mit Matthias Krieg, Klang, mit dem Manuel Schmid, und mit dem Stefan Jütte.
Schwierig. Zum Wohl, Friederike.
Und mit mir, Friederike. Heute geht es um die Frage: Braucht die Schweiz Kampfjets? Ja oder nein? Darüber stimmen wir am 27. September ab. Ein vielfältiges Thema oder viele verschiedene Aspekte. In meinem Geschichtsunterricht habe ich gelernt, dass die alten Mächte gegen die Armee von der Französischen Revolution, wo ja sehr schlecht ausgerüstet war, keine Chance hatten, weil sie sozusagen noch mit dem alten Kriegsgerät und mit statischen Strategien gekämpft haben, während die anderen so agil waren. Und deshalb meine erste Frage an die Herren in der Runde: Ist denn der Kampfjet überhaupt das richtige Mittel, wenn man jetzt mal auf einer militärischen Ebene bleiben würde?
Ja, du fährst jetzt gerade mit der funktionalen Frage an, die ich die wichtigste finde. Also ich persönlich sage die ideologische Frage und die ökonomische finde ich weniger wichtig. Die erste Frage ist die funktional. Also ist die Schweiz ein Land mit einer Größe, wo das überhaupt sinnvoll ist? Also man muss ja nur mal Vollgas geben und schon ist man aus dem Land wieder durch. Das heisst, ist das funktional oder dysfunktional, so ein Ding zu kaufen? Also ich habe letzte Woche einen israelischen Luftwaffengeneral gehört. Der hat, weil er nicht mehr im Amt ist, laut Hals gelacht, als er gehört hat, dass die Schweiz das kaufen will. Okay. Weil er gesagt hat, ja, die Gefahr kommt gar nicht, für das man das Ding braucht. Und die Schweiz ist ja kein Flächenstaat wie Brasilien oder Russland. Also das heisst, der hat plädiert, ihr könnt es viel billiger haben und viel funktionaler, nämlich mit Drohnen.
Ja, genau. Das wäre ja das zweite Argument, oder? Das erste wäre, die Jets sind viel zu schnell für die Schweiz, oder so, das Flächenargument. Ja. Und das andere wäre, die Gefahren sind gar nicht derart, dass man einen Jet braucht. Eben, ja, genau. Sondern der hat eben gesagt, mit Drohnen würde man den heutigen Risiken viel eher entsprechen.
Ich meine, das tönt natürlich so mega hip, oder? Man braucht jetzt irgendwie kleine, schlanke Drohnen, die unseren ganzen Luftraum sichern, die auch nicht irgendwie mit einer Affengeschwindigkeit und weiss nicht was für Emissionen müssen drüber fliegen. Das ist ja so ein bisschen die Story vom Referendumskomitee. Die würde ja sagen, also die 6 Milliarden sind völlig überrissen. Das, was wir brauchen, ist eine Luftpolizei, die den eigenen Luftraum sichern kann. Aber das können wir haben mit kleineren, schlankeren Flugzeugen, die emissionsärmer sind. Aber diese Alternativkonzepte sind überhaupt nicht überprüft worden, weder im Parlament noch in der Kommission, die das aussucht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht beurteilen, wie man den Schweizer Luftraum sichert. Ich habe bei solchen Fragen habe ich so ein bisschen ein Verhältnis, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe. Dann erwarte ich irgendwie auch nicht, dass er mir jetzt erklärt, was ganz genau seine Beweggründe sind, um jetzt das zu machen, was er macht.
Aber genau darum habe ich den Israeli ja gut gefunden.
Weil der hat
Erfahrung, oder? Ja. Israel ist leider in einer Situation, wo es die Erfahrungen macht. Also ich würde mich auch auf Leute mit Erfahrungen verlassen.
Mir beengt einfach die Vorstellung, dass es tatsächlich, also wenn das stimmt, und es wirklich nicht passiert ist, dass man Alternativkonzept geprüft hat, dann fände ich das ganz furchtbar, oder? Also wäre es ein ganz, ganz schlimmes Zeichen für die Art und Weise, wie grosse Aufträge vergeben werden in der Schweiz. Jetzt kann man sagen, ja gut, oder? Jetzt haben wir da ein Israeli, der das behauptet. Wir haben irgendwie ein Komitee, das stark von der SP getragen ist, wo sowieso noch nie die grossen Freunde waren von der Armee. Das ist total unglaubwürdig. Auf der anderen Seite denke ich dann natürlich auch an 2014 zurück, wo wir über den Gripen haben müssen abstimmen, oder? Was nicht wissen wir noch, da haben wir den Gripen kaufen, wo jetzt wahrscheinlich wirklich ein Desaster war, sicher kein gutes Flugzeug war, und wo man nachher im Nachhinein einiges herausgefunden hat, was völlig schräg war gelaufen bei dieser ganzen Beschaffungsgeschichte, oder?
Aber ich möchte gerne noch mal zu dem Punkt zurückkehren, dass man braucht überhaupt diese grossen Jets oder braucht es die nicht? Also leider habe ich dieses Argument von diesem Militärmensch, wo nachher nach diesem Interview gekommen ist, habe ich vergessen. Aber ich finde eben noch interessant,
Er hat, nicht direkt darauf geantwortet. Er hat behauptet, sie hätte es geprüft.
Okay.
Aber für mich als Bürger, oder? Finde ich, das Wichtigste ist, man müsste eine Liste haben, mit welchen Funktionen, also welche Aufgaben, welche Funktionen müssen gelöst werden. Das mache ich als Laie ja immer so. Also ich frage, ich kaufe ja auch nicht ein Sackmesser, wenn ich eine Kuh zerlegen will. Oder ein riesen Ding, wenn ich einen Schüppel...
Nein, aber ich wollte eigentlich vorher noch auf was anderes kommen, weil du hast schon recht, dass man gucken muss, für was braucht man es. Aber ich glaube eben, dass so zum Beispiel die Leute vom Militär, dass die in ganz andere Raster denken, oder? Also dass die sagen, die können bestimmt erklären, warum sie jetzt den Chat wollen, aber das sind vielleicht alte Denkweisen, oder die haben das vielleicht schon gehört mit den Drohnen, aber sie denken dann, ja, wenn es drauf ankommt, sind diese schnellen Dinger wichtig. Oder sie würden sagen, wenn wir die Kompetenzen mit den Kampfjets nicht mehr haben, dann werden wir nachher nicht mehr in der Lage sein, wieder aufzurüsten, wenn es sein muss, oder irgendwie sowas.
Also ich glaube, es gibt doch... jetzt wie zwei grosse Fragen bei dem Ganzen. Das eine ist, wie viel Sinn macht eine Schweizer Armee, ohne dass wir eine Luftwaffe haben? Mhm. Und dort sind sowieso schon alle draussen, die sagen, es braucht überhaupt keine Schweizer Armee. Jetzt, ich selber finde so, okay, aber wir haben Abstimmungen gehabt, wir haben entschieden, wir wollen eine Schweizer Armee, es gehört im Moment nur eine Luftwaffe dazu. Und dann habe ich eigentlich mal prinzipiell das Grundgefühl, dass die Leute, die das evaluieren, schon mal eine Checkliste haben gemacht und sich haben gefragt, was ist die zukünftige Bedrohungslage, die wir damit zu rechnen haben, wie begegnen wir denen am besten, was bedeutet das für eine kurzfristige, für eine mittelfristige und für eine langfristige Planung. Es gibt ganz sicher auch wichtige Interessen, der Technologieort Schweiz zu sichern mit dem, oder 60% von dem Auftragsvolumen sollen in der Schweiz bleiben. Ich glaube, das sind zum Teil Technologien, die du für gar nichts anderes entwickelst oder kannst brauchen, als für solche Spitzentechnologien, die bei der Luftwaffe zum Einsatz kommen. Ich weiß nicht, oder? Ich selber kann wirklich nicht begründen, warum wir Kampfjets brauchen. Das gebe ich zu. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich das bei ganz, ganz vielen Sachen nicht begründen, die wir machen.
Also wir sind ja schon seit Jahren dran, ein Zielschutzkonzept zu ändern. Ich höre da auch nicht sehr viel Neues. Mein letzter Aufenthalt in der Zivilschutzanlage von Stäfen war ein Aufenthalt im frühen 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das inzwischen geändert hat. Ich kenne aber alternative Konzepte, zum Beispiel Dänemark. Dänemark hat eine Einrichtung, die heisst Falk mit CK. Die machen alles. Die retten die Leute, die ins Wasser gefallen sind. Die holen Wespennester. Die haben die grössten, schwersten Maschinen. Sind sehr schnell vor Ort. Sind Berufsleute, oder? Also das ist schon mal die Grundfrage. In der Schweiz haben wir ja immer noch ein starkes Milizsystem. Und je mehr Miliz, desto mehr geht es um die Ehre, oder? Der Lohn für den Milizionär ist die Ehre, das heisst das Prestige. Und sobald das eine Prestigefrage ist, wird es teuer und dysfunktional. Also ich würde einfach mal sagen, was sind die Funktionen? Was muss eine Armee können? Und da würde ich plädieren für eine Zweiteilung. Das Gewaltmonopol ist bei der Polizei. Selbst sollten wir stärken, fördern, neue Gebiete, wo jetzt das Militär zum Beispiel macht. Und das andere Monopol, das Technikmonopol, also wie greifen wir ein bei Umweltkatastrophen, bei Klimaschäden, bei Demonstrationen, also Bedrohungen anderer Art, wo nicht Gewalt das erste Ding ist. Oder? Dafür würde ich so etwas wie Falk, das ist viel billiger, die haben immer die neuesten Instrumente, sind Berufsleute, du musst sie nicht jedes Mal 100 Tage trainieren.
Aber es ist privat organisiert.
Das weiß ich nicht genau, ob es staatlich ist oder privat, aber es funktioniert sehr gut.
Also du hast ja gefragt nach der Funktion, also Funktion von diesen Kampfjets wird ja in den Abstimmungsunterlagen beschrieben, dass sie sagen, Luftraumsicherung, wenn irgendwie ein Militärflugzeug aus einem anderen Land möchte über die Schweiz fliegen, oder dann Luftraumsicherung bei Grossveranstaltungen, wenn es WEF ist oder so, wenn man da
Präsidenten einfliegt
und so. Und Eben, mir geht es so wie im Stefan. Letztlich, ich kann nicht beurteilen, was es braucht, um den Luftraum zu sichern. Für mich hat einfach die Vorstellung von Kampfjets in der Schweiz hat für mich einfach etwas vielfach Absurdes. Irgendwie. Ein Land eben, ist viel zu klein. Du bist in 3-4 Minuten über das komplette Land gefahren. Dann musst wieder kehren, damit nicht im fremden Luftraum
hineinkommst. Du musst rechtzeitig anfangen.
Es hat Bedrohungslage. Natürlich stimmt das. Was schreiben sie in den Abstimmungsunterlagen auch, so quasi die geopolitische Lage ist instabil und so, das stimmt natürlich. Aber die Instabilität hat doch einen ganz anderen Charakter als noch vor 50 oder 100 Jahren. Mhm, du hast ja genau. Die Bedrohungslage hat sich so geändert, ich kann mir schlechterdings kein Szenario vorstellen, wo jetzt wirklich eine Schweizer Luftwaffe würde erfordern. Dazu kommt, das sind ja dann gleich nur eine Handvoll Flugzeuge, die da gekauft werden. Also wenn jetzt, sag jetzt mal, wenn jetzt wirklich irgendwie sich das Ereignis überschlägt und die Deutschen oder die Italiener oder wer auch immer oder von mir sonst jemand würde in die Schweiz überfliegen und so, dann kommen die ja nicht mit 10 Flugzeugen, oder? Und dann was weißt du denn? Und dann ist die Schweiz mit ihren paar Flügern in der Luft, die können ja die dann nicht zurückschlagen. Und wenn sie nur durchfliegen wollen, dann werden sie wahrscheinlich zuwinken, weil sie froh sind, wenn sie in der Schweiz nichts fallen lassen. Oder? Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, für was es jetzt wirklich sinnvoll wäre.
Aber schau, das können wir doch jetzt bei allem durchspielen. Jetzt sagen wir mal, außer Cybersicherheit. Oder? Da wären wir uns, glaube ich, alle einig, ist gut, wenn man dort dann etwas macht.
Ja.
Dort haben sie jetzt gerade relativ viel gemacht in den letzten Jahren, also x-fache Aufstockung. Aber ich glaube, jetzt auch niemand von uns vier könnte erklären, warum dass wir Panzergrenadier brauchen.
Ja, natürlich.
Höchstwahrscheinlich nicht, oder?
Aber wie soll man uns denn verhalten?
Wahrscheinlich brauchen wir auch keine Skitruppe mehr, die in den Alpen rumfährt als Füsilier oder whatever.
Ja,
aber mein Punkt bleibt einfach der. Ich weiß es nicht. Versteht ihr? Ich bin kein Sicherheits- oder Armee-Experte, sondern ich muss mich doch irgendwie darauf verlassen, dass die Typen, die das abklären, nicht irgendwie in einer völlig kranken Welt von einem kalten Krieg leben, wo sie irgendwie weiter abfeiern. Und darum für mich ist es ganz einfach, wenn das tatsächlich stimmt, und das kann ich aber wirklich nicht glauben, wenn das tatsächlich stimmt, was das Referendumskomitee sagt, dass keine Alternativkonzepte sind geprüft worden zu Kampfjets.
Ja, dann muss man es ablehnen. Ja.
Und dann musst du nicht nur das Ding ablehnen, das musst du sowieso, aber dann muss im Prinzip der ganze hure Führungsstab zurücktreten, weil dann musst du einfach sagen, die sind ja nicht ganz bache. Also wenn die müssen planen, was im 2030 läuft, um den Luftraum in der Schweiz zu sichern, und die prüfen keine Alternativkonzepte, denen ist etwas so dermassen schief gelaufen, dass ich finde, diese Leute sollten nie mehr irgendetwas dürfen entscheiden, oder?
Genau, das geht nochmal um Alternativen, oder? Die Schweiz weiss genau seit 60, 70 Jahren, dass unsere Stärke ist Diplomatie, oder?
Ja.
Und Diplomatie stechen, das würde ich unbedingt machen. Auch mit diplomatischen Diensten zwischen anderen Ländern.
Machen wir ja auch
mehr. Je mehr wir von dem machen, desto mehr sind wir geschützt bei internationalen Spannungen. Und der Schutz, der ist ernsthaft. Da würde ich investieren, aber nicht in Flüger.
Also, das würde ich jetzt unterstützen, einfach wenn man immer von Sicherheitspolitik und von Luftraum schützen und so. Der Luftraum von der Schweiz schützen mit einer Handvoll Flugzeuge, halte ich für einen viel absurderen Gedanken als das, was du sagst. Es hängt davon ab, wie wir platziert sind in Europa und auf was für Loyalitäten wir können zählen. Und wenn man jetzt nicht von einem klassischen Krieg, sondern von Terrorkrieg oder so redet, dann kannst du mit diesen Flugzeugen sowieso nichts anrichten. Dann kann es jeder irgendwo treffen, oder? Aber wenn es um internationale Konstellationen geht, dann brauchen wir einfach eine gute, gute Lobby in anderen Ländern.
Aber und glauben Sie das wirklich immer noch? Also weißt, ich finde so, das ist jetzt auch ein bisschen blauäugig, wenn wir sagen, durch das, dass wir irgendwie gut Freunde sind mit vielen anderen und gute diplomatische Dienste übernehmen, was wir ja zweifellos machen, das würde niemand in Abrede stellen, oder? Sind wir nachher der Safe, würde ich sagen, das glaube ich nicht. Also denkt mal an die Gaddafi-Geschichte.
Ja, ich würde das Wort Freund nicht nehmen. Es geht nicht um Freundschaft, sondern wir müssen uns diplomatisch unersetzlich machen, oder?
Ja.
Die anderen müssen merken, wenn das Wenn die weg sind, dann fehlt ihnen etwas, was sie brauchen.
Wie wäre das mit dem Krypto?
Aber weißt, wenn sie weg sind, das ist die eine Geschichte. Aber das andere ist, was können wir machen, um Interessen durchzusetzen, die wir aktiv müssen durchsetzen. Also wenn ihr an die Gaddafi-Geschichte denkt, dort war ganz klar, dort ist die Schweiz auf dem internationalen Parkett vor den Augen von allen Unrecht geworden.
Mit den Entführungen?
Genau. Ja. Oder? Das war ganz offensichtlich. Mhm. Das hat gegen alles verstoßen, was man richtig hat. Jetzt keine Angst, ich sage nicht, wir hätten denen einen Kampfjet schicken. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine nur, es war nicht so, dass uns die internationalen guten Beziehungen, die wir ja dann auch schon hatten, dort irgendwie geholfen hätten, um aus dem rausgekommen ist. Oder? Wir haben, glaube ich, einfach sehr, sehr viel gezahlt denen. Und wenn ihr jetzt an Covid-19 denkt, und wir reden immer von der grossen Solidarität, vom europäischen Gedanken, vom Humanismus. Ja, es sind irgendwie 4 Wochen lang ganze Wagenladungen von Masken an der deutschen Grenze gewesen, wie Deutschland hier nicht losfahren in die Schweiz. Also ich bin einfach nicht sicher, ob, wenn es wirklich brenzlig wird, es eine gescheite Strategie ist, zu sagen, ja, die ganzen umliegenden Länder finden uns so nett und haben so viel Gold bei uns und haben so viele eigene Interessen, die werden uns dann schon helfen. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Die Frage für mich ist, viele Länder, gibt es überhaupt einen Grund, dass man Angst hat? Gibt es eine Bedrohungslage? Oder?
Ja, also ich sehe das. Natürlich, ich habe das auch ernüchternd gefunden, dass jetzt auch während der Corona-Krise hast du gemerkt, wie ein gewisser Rückzug auch auf Nationalismen wieder stattgefunden hat. Dass man eigentlich zuerst mal schaut, dass im eigenen Land die Sachen safe sind. Und das ist doch eher eine Ernüchterung gewesen, würde ich auch sagen. Aber einen Weg, was wäre, also für mich ist der Weg einer sowieso alternativlos. Oder? Wir müssen probieren, uns mit umgebenden Ländern gut zu stellen. Was wäre denn, also es ist ja nicht so, dass die Schweiz irgendwie eine militärische Festung könnte sein, wo sich selber verteidigt oder irgendwie so in einer Zeit, wo du kannst von der anderen Seite vom Globus aus eine Drohne steuern und die passgenau auf irgendeine Person eine Bombe abwerfen, es gibt keine Inseln mehr, oder?
Ich bin einfach nicht sicher, wenn wir jetzt zur Krim schauen, zum Beispiel, oder? Mhm. Könnte man doch sagen, da hat es jetzt von Europa her, aber auch sonst international durchaus Interesse gegeben, die Unabhängigkeit dort zu wahren. Sagen, wir setzen auf ein demokratisches Verfahren, das nicht irgendwie eine Scheindemokratie ist, das die Selbstbestimmung von diesen Leuten ernst nimmt. De facto ist ja passiert, dass Russland die eigentlich einfach annektiert hat.
Genau.
Und es hat gar niemand geholfen.
Es ist niemand
ein paar Protestnoten eingereicht, aber sonst gar nicht. Und es ist nachher eben nicht so gewesen, das finde ich schon noch entscheidend, es ist nachher nicht so gewesen, dass irgendein mega krasser, abgefuckter Cyberkrieg ist geführt wurde, wo jetzt Boden- oder Lufttruppen gar nichts genützt hätten. Sonst ist es so gewesen, dass dort Krim nicht hätte können verteidigt werden. Und weil sie nicht hätte können verteidigt werden, hätte sie relativ einfach können annektiert werden. Und dort sage ich also, solange, und nochmal, ich behaupte nicht, dass das sinnvoll ist, aber solange die Schweizer Strategie ist, dass wir unseren Boden und Luftraum selber verteidigen können mit einer eigenen Armee, habe ich das Gefühl, verlohne ich mich auf die Expertinnen und Experten, die sagen, dass sie für das Kampfjets brauchen. Ob jetzt 6 Milliarden viel sind für das oder nicht, ob das ein guter Deal wird oder nicht, das weiss ich einfach nicht. Aber ich finde so, wie man soll doch dann wenigstens so ehrlich sein, wenn man das Referendum macht und sagen, wir wollen nicht mehr an dem Prinzip festhalten, dass wir unseren Luftraum selber verteidigen können, sondern wir machen einen Deal, zum Beispiel mit Frankreich oder mit Deutschland, und sagen, wir überweisen euch jedes Jahr den und den Beitrag und dafür sichert ihr unseren Luftraum.
Also du behauptest, dass das Referendumskomitee nicht die Wahrheit gesagt hat?
Nein, ich behaupte einfach, dass das Referendumskomitee sagt, letztendlich geht es darum, dass wir eine Luftpolizei brauchen. Mhm. Eine Luftpolizei hat dann vielleicht bestimmte Aufgaben, wie ein WEF sichern, wie einen G8-Gipfel sichern oder whatever. Das ist ja, glaube ich, unbestritten, dass man das muss machen. Aber im Moment ist die Strategie von der Schweizer Armee, und zu der Schweizer Armee hat das Volk wiederholt, immer wieder in den letzten Jahren ja gesagt. Mhm. Ich habe ganz oft nein gestimmt, wenn ich konnte. Aber dort hat die Schweizer Volk gesagt, wir wollen das. Und dort ist die Strategie, wir können unseren Luftraum und unseren Boden selber sichern.
Ja, an dem würde ich auch festhalten. Ich würde nur sagen, dafür muss ich das richtige Instrument haben. Und da ist einfach, da sind die Kampfjets sind 10 Nummern zu gross und dysfunktional.
Aber weißt denn du es? Weißt du es?
Ich weiß es auch nicht, aber da glaube ich einem israelischen Luftwaffe erfahrenen General, der das sein Leben lang gemacht hat, tatsächlich jetzt mehr als unseren Sandkasten Militär, wo da die Erfahrung nicht haben, oder?
Ich finde das schwer zu beurteilen. Und Krux ist natürlich schon das, was du sagst, es gibt natürlich sicher in dem Referendumskomitee und unter den Sympathisanten von dem Referendum gibt es natürlich ganz viel, wo am Sinn von der Armee selber zweifelt und wo sofort würden dafür stimmen, dass man die Armee ganz abschafft und wo sagen, also jetzt müssen wir uns ganz sicher nicht noch Kronen vergolden mit so Kampfjet, aber wenn man sie würde fragen, würde sagen, ja, wir gehen den ganzen Verein abschaffen, oder? Es gibt sicher viele von denen, die das würden sagen, oder? Ich neige auch in die Richtung, oder?
Und weißt, es ist ja nicht so, dass das Geld einfach so gespart werden oder irgendetwas, sondern das heisst ja auch im Schreiben vom Referendumskomitee, das könnte besser eingesetzt werden für Bildung, für Klimaschutz. Und ich finde das alles wirklich tolle Ziele, ganz ehrlich. Ich glaube einfach, was es dann bräuchte, wäre eine Grundsatzdiskussion darüber, wenn wir uns weiterhin so eine grosse Milizarmee in der Schweiz leisten, die die Aufgaben wahrnimmt, die wir mal entschieden haben, dass sie wahrnehmen soll. Oder wenn wir wie sagen, das ist ein Luxus, den wir jetzt angesichts von einer anderen Bedrohungslage, die man vielleicht sieht durch Menschen, die irgendwie keine Zeitungen mehr lesen können. Das ist die eine Seite, die wir jetzt sehen während Corona, oder? Mit den ganzen Verschwörungstheorien, die aufkommen. Vielleicht findet man das die grössere Bedrohung. Oder man sagt, ja, nein, die echte Bedrohung kommt durch das, dass wir eine Klimaerwärmung haben. Und dann muss man das irgendwie austarieren. Aber ich hätte gerne wie, schaut mal, es gibt folgende Sachen, die uns wichtig sind. Wir haben nur so viel Geld, für was setzen wir sie? Aber jetzt herzugehen und sagen, das sind irgendwie alles Idioten, die keine Ahnung haben, wie man einen Luftraum sichert. Aber irgendwie ist das ihr Job. Das würde ich, wenn es um mein Fachgebiet ging, irgendwie nicht so einfach können verstehen.
Ja, ich würde sicher nicht sagen, es sind alles Idioten. Ich bin einfach sehr, sehr vorsichtig, weil ich Eigeninteresse von diesen Leuten und den Selbsterhaltungstrieb von so Militär einfach für sehr, sehr hoch einschätzen.
Ja, aber das ist doch überall so. Das ist bei uns auch so. Ja, wir sollten uns auch ändern in der Kirche. Und die Selbstbeharrungskräfte sind mega hoch.
Exakt. Also das sage ich jetzt auch nicht in dem Sinn, um mit dem Finger auf Leute zeigen, die ganz anders sind, als ich stricke oder ich funktioniere. Das ist im Mensch drin. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen wegzoomst und schaust auch in den USA, wie die exorbitante Rüstungsausgaben, wo man die drei, vier grössten Probleme der USA auf einen Schlag könnte lösen, wenn man die würde anders investieren. Also Bildungswesen, Gesundheitswesen und so. Wie die da an dem festhalten und was da für eine Lobby dahinter ist und was da für ein Apparat, der das unterstützt und keinen Millimeter weit zurückgeht und schlussendlich mit dazu beiträgt, dass auf der ganzen Welt einfach kriegerische Konflikte ausgefochten werden. Oder? Ich bin da einfach hoch skeptisch. Oder?
Aber das ist doch jetzt eigentlich ein interessanter Punkt. Vielleicht gönnen wir uns den abschweifen, wenn wir einverstanden sind. Wenn es suggeriert, du jetzt irgendwo, ich tue jetzt das ein bisschen extra verkürzen und pointieren, was du hast gesagt, es gibt so viel Krieg, weil wir so grosse und aufgebläute Armeen haben und bereit sind, so viel dafür zu investieren. Man könnte jetzt natürlich den Spieß auch umdrehen und sagen, weil die Bedrohung von kriegerischen Auseinandersetzungen so gross ist, rüsten sich solche Armeen deretwegen auf. Also die USA haben, glaube ich, immer noch die Strategie, dass sie können, zwei Kriege irgendwo auf der Welt gleichzeitig führen und gewinnen können. Mhm. Ja, da hast du natürlich nachher einen riesen Apparat.
Gut, das ist eine ganz andere Erwartungshaltung, als wir haben. Oder? Die Schweizer Armee ist ja schon viel kleiner und da geht es ja nur um Selbstverteidigung.
Genau.
Aber auch bei der Amerika, genau, die haben ja so Demokratie, bringen wir in die ganze Welt, wir sind hier die große Friedensmacht und so. In Tat und Wahrheit ist mir ja auch schon froh gewesen, dass die einmarschiert sind, oder? Dass die probiert haben.
Ich glaube, es
hat
auch schon mal etwas gegeben, was relativ befreiend war für Europa.
Ja. Deshalb.
Ja. Das ist halt so ein bisschen das ganze Thema, oder? Wo ich selber wirklich nicht recht weiss, wie ich mich positionieren soll. Ich meine, wirklich jetzt weit, weit weg von Trump-Sympathien. Das hat auch der Obama schon ganz, ganz ähnlich gesagt. Es gibt eine relativ geringe Solidarität in Europa, wenn es darum geht, das, was man demokratisch abstimmt, als Handeln, nachher über die UNO und dann über die NATO umzusetzen, das auch gemeinsam zu finanzieren. Oder? Und dort hat natürlich Deutschland zahlt tatsächlich einen lächerlich kleinen Beitrag, wenn man das vergleicht zu den USA. Und ich meine jetzt pro Kopf. Das sind natürlich nachher alle Sachen, wo man kann sagen, ja gut, wir wollen ja auch einfach den Frieden wahren etc. Aber Fakt ist eben auch, dass man sehr oft den Frieden hat versucht zu wahren über das, dass man Krieg hat angenommen und nicht ausgewichen ist. Und es war nicht immer nur schlecht gewesen. Und das ist vielleicht manchmal so, oder also ein bisschen die Frage, ob wir irgendwie so ein bisschen Schönwettermentalität haben, also jetzt gerade du, Manu und ich, wir haben irgendwie auch nicht mehr die unmittelbare Erinnerung daran, dass ein Krieg war. Also unsere Eltern sind nach dem Krieg geboren worden. Dort haben sie noch irgendwie Grosseltern miterlebt. Wir haben das Ganze so nie erlebt, schlicht und ergreifend. Aber ganz, ganz viele andere Menschen auf der Welt schon.
Ja, ja, ja.
Also da bin ich jetzt ein bisschen anders drauf. Mein Großvater war in zwei Weltkriegen und zweimal in Sibirien verbannt. Mein Vater ist mit 16 verwundet worden in der Schlacht von Königsberg. Also ich habe zwar einen furchtbaren Nachnamen, aber der hat mich immer dazu gebracht, dass ich mit genau dem allem nichts zu tun habe. Weil ein Krieg, oder? Und das fährt an mit Bewaffnung, löst eigene Mechanismen aus, wo demokratisch fast nicht mehr zu kontrollieren sind. Da gibt es plötzlich einfach Selbstläufer, die laufen einfach, oder? Und dann heisst es einfach, jetzt ist eine Gattung rüstig veraltet, jetzt müssen wir die ersetzen. Das ist dann wie gar nicht mehr das hat gar keine Begründungsnot mehr. Das ist eine institutionelle, in sich schlüssige Selbstverständlichkeit. Also das ist das, was dich ärgert, oder? Das heisst, wenn man jetzt doch einfach schon die 30. Generation von Waffen hat, ja, dann kauft man doch auch noch eine 31. Die Frage ist aber, hat sich die Welt verändert? Die Frage ist, hat denn wirklich eine Waffe je einen Krieg beendet? Das ist auch beim Zweiten Weltkrieg zu diskutieren, oder? Da gibt es unter Historikern durchaus verschiedene Meinungen. Aber wenn er mal läuft, oder? Und wenn man die Waffe hat, also erstens, wenn man die Waffe hat, schießt man auch damit. Kann man sogar bei Demos gesehen in den USA gestern. Wenn man sie nicht hat, könnte man nicht schiessen, oder? Aber wenn das einmal, die Spirale mal läuft, dann läuft die von selber. Und dann ist die Diplomatie fertig, meistens. Oder mit viel Mühe läuft sie hinten rein. Und Begründungen müssen gar nicht mehr geliefert werden, weil das System, die sind systemisch. Aus sich selber kommen die. Die sind selbstreferenziell und sind gewalttätig.
Ja gut, also das ist ja, die Abrüstung ist gekommen und also Zunahme an Diplomatie und Abrüstung, ja, so ab den 70er, 80er Jahren, oder? Und da hat man irgendwie gefunden, ja, super, und jetzt, ja, hat man ja so das Gefühl, das bröckelt, oder?
Es bröckelt aber von innen, es bröckelt nicht wegen Bewaffnung oder Nichtbewaffnung, sondern wegen Populismus. Wegen dem Wiederkehren von faschistoiden Ideen, wegen der Zunahme von Tyrannen, die gewählt werden als Messias und dann aber Tyrannen sind. Da können wir jetzt inzwischen eine ganze Hand, zwei Hände aufzählen. Das sind schon Bedrohungen, die sehe ich auch. Mhm. Aber auch die sind nicht mit der Armee oder mit Bewaffnung zu lösen. Abgesehen davon gibt es in der Geschichte so und so viele Beispiele, dass eine hochgerüstete Einheit durch ziemlich wenig gerüstete kleine kaputt gegangen sind. Ja, also beim David und Goliath geht das los. Beim Alexander der Große, da gibt es eine herrliche Geschichte, habe ich letztens gelesen. Da ist ihm entgegengekommen mit Elefanten eine riesige Menge von Leuten. Und die haben nur da Elefantenmengen gesehen und was weiß ich und haben gemeint, dass sie den Feind. Dabei hat der lokale Fürst dem Alexander ein Geschenk machen mit den Elefanten. Das heisst, die Einschätzung von Gefahr hängt nicht an den Waffen.
Ja, ich würde eben gerade sagen, dass sich die Einschätzung von Gefahr gerade in den letzten Jahren mindestens für mich, wie ich sie wahrnehme, noch einmal stark verändert hat. Ich weiss noch, ich bin im Sommer vor 3 Jahren sind das gewesen, bin ich ein Buch am Lesen von Yuval Noah Harari. Mhm. Und ich glaube, im Vorwort ist das, erzählt er so, wie sich die Welt wahnsinnig geändert hat. Also wie viel weniger, dass es an Gewalt und Krieg gibt als früher, wie viel geringer die Chance ist, an dem zu sterben. Und er sagt dort, es gibt doch kein Szenario, wo man sich könnte denken, wo ein Land in Europa ein anderes Land überfällt und will annektieren. Und zwar einfach darum, weil der wirtschaftliche Schaden für beide zu gross wäre. Ich habe das dann mal relativ rational gefunden und dachte, ja stimmt, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Das ist irgendwie nicht mehr die Art und Weise der Auseinandersetzung, wenn dann passiert das irgendwie cybermässig. Aber wir sind jetzt gerade in einer Konstellation, von seitdem, eben, ich sage es nochmal, der Krim ist annektiert worden, im Moment haben wir eine total brodelnde Situation zwischen Griechenland und der Türkei. Das sind alles Sachen, die hätten wir, behaupte ich jetzt einfach mal, vor 10 Jahren, wenn wir etwas hätten müssen planen, nicht so vorausgesagt. Mm. Das glaube ich nicht, dass wir hätten gesagt haben, dass das wird der Fall sein jetzt 2020. Und darum sage ich, es gibt halt dort Sicherheitsexpertinnen und Experten, die wahrscheinlich mit einer anderen Art von Planung und Analyse solche Sachen anschauen, die ich einfach mich nicht auskenne. Und ich kann am Schluss nachher der Staatsbürger sein, der sagt, was mir nicht unmittelbar einleuchtet, das halte ich für irrational, weil die Strecke in der Schweiz ist so kurz, da braucht es keine Kampfjets. Oder ich kann sagen, eigentlich vertraue ich in den meisten Sachen, die ich in meinem Leben mache, also zum Beispiel zur Dentalhygiene gehen, ärztliche Vorsorge, meine Kinder in die Schule bringen und so, einfach darauf, dass Expertinnen und Experten das Richtige machen. Und ganz offensichtlich, und darum führe ich das so lange aus, gibt es ein grosses Misstrauen in der Armee und ein grosses Defizit in der Kommunikation, was da mehr macht.
Ja, oder einfach schlichte Vorlagsfehler. Also da müssen wir, Vorlagen müssen ja geprüft werden, oder? Und soll man dem Bürger etwas vorlegen, wo er keine Chance hat, das nachzuprüfen? Oder ist es nicht Pflicht von dem, der eine Vorlage macht, alle Details transparent zu machen und die Alternativen genauso auch aufzuzeigen, oder? Das fände ich jetzt eine demokratische Frage. Ja. Die muss man vielleicht bei dieser Vorlage stellen, und müsste sie eigentlich neutral überhaupt nicht beantworten, weder so noch so, das wäre die richtige Antwort, weil die Vorlage ungenügend, also für dich und mich, ja, mit Alternativen transparent dargestellt ist. Das finde ich, für eine starke Demokratie wäre jetzt das zu fordern.
Dem kann ich mich total anschliessen. Also dann sind wir uns doch noch ganz am Schluss richtig einig, Matthias. Wir hoffen, dass, wenn ihr so lange zugelassen habt, die ganz viele eigene Gedanken haben und Sachen, wo ihr euch dabei denkt, bitte schickt uns das an contact@reflab.ch. Schickt uns Feedback, Kritik, Ideen, über was wir unbedingt mal an einem Stammtisch reden sollten. Wir freuen uns, euch wieder zu hören in einer Woche. Bis dann, gebt euch Sorge. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao. Ciao zusammen. RefLab.